Ich finde ja, es sollte mit Musik losgehen.
Ja, okay.
Ja,
ja,
finde Musik ab. Aha.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
So, so, kommst du jetzt durch
jetzt
da?
Komm ich in den Mut. Jetzt komme ich in den Mut. So. Wie geht's dir, Gregor? Wie geht's dir?
Es geht so.
Ja, hattest du einen schönen Abend?
Ja.
Ich hatte einen wunderschönen Abend.
Ja, ja.
Ich muss sagen, ich hatte gestern einen wunderschönen Abend. Da hatte ich mich die ganze Woche drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht.
Gut.
Sensationell.
Ja.
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 Warst du, wo warst du?
wir waren beieinander. Ich habe gestern gekocht.
Du hast gestern sensationell gekocht.
Und
auch bewirtet.
Ja.
Irgendwann, weißt du, woran ich das immer, bitte, was? Ist dir
ja,
immer
das
übel?
Das Gastgebertum liegt
mir im Blut. Das Gastgebertum war sensationell. obwohl um 13:30 war das, glaube ich, gab es nichts mehr zu trinken. Das finde ich ein Stück weit schäbig.
Ihr habt geschwächelt.
Ist das so? Ja, der Gastgeber hat geschwächelt. Die Rotweinflasche war leer.
Ja.
So, und dann hieß es, ja, was jetzt? Und dann aber wenn am Schluss ein Lied kommt, ich liebe das Leben, ja, dann hast du doch alles richtig gemacht.
Ja.
Ich meine, und die Menschen wiegen und liegen sich in den Armen.
Ja, und sagen du zueinander.
Und sagen du zueinander, fassen sich auch an. Ja. Das ist doch großartig. Dann ist auch das Dessert vergessen, das komplett in die Hose geht.
Ja, dazu kommen wir gleich noch.
Ja, meine ich doch.
Das ist auch das nicht ist ganz. Das hat nur einer nicht aufgegessen, ne? Die anderen haben es gegessen.
Ja,
die
anderen haben es gegessen. Ja, aber entschuldige mal bitte.
Ja,
ich bin ja auch ein Mann der Optik und ich fand das optisch, fand ich das.
Ach jetzt, das ist gelogen.
Hallo,
das ist gelogen.
Ich habe leider davon jetzt kein Foto.
Ich habe
Foto. Wo es auf den Tisch kam in diesem weißen Schüsselchen. Du hast ein Foto gemacht, man kann das ja bei Insta und Facebook und auf unserer Seite bestimmt sehen, sieht das sensationell aus mit diesen Früchten und mit diesem schwarzen Sesamkrokant. Ja. Das ist großartig.
Ja.
Hat man aber dann mal hineingestochen?
Ja, jetzt.
Was?
Scheuergestelle.
Wieso?
Wie ist das eigentlich? Ich habe letztens einen Artikel gelesen.
Ja.
Das war ein ganz lustiger Artikel beim Spiegel. Das heißt, Finger weg von meiner Pfanne. Das ist ein Typ, der darüber schreibt, wie dass er auf alle Fälle alleine kochen will und unbedingt in Ruhe gelassen werden will in der Küche und es hasst, wenn Leute ihnen helfen wollen.
Ja?
Geht dir das auch so?
Nein.
Nein?
Mm-mm.
Nein? Dir wird gerne geholfen? Die Hilfe
sagen wir mal so, ich koche sehr, sehr selten, das stimmt gar nicht. Wenn Gäste da sind, du ja auch, dann ist das schon so, dass ich manchmal sage, du mach doch mal hier schon mal oder hilf doch mal anrichten oder hol doch mal einen Teller. Und
die Hiwi arbeiten. Aber wenn einer dann,
kein Problem, wenn du auch die Zwiebel schneiden würdest oder so.
Ja, okay.
Oder den Knoblauch.
Ja, gut, jetzt bin ich auch der bessere Koch und da kannst du ja immer was lernen.
Das ist eine Mär. Also nach gestern muss ich das wirklich in Frage stellen.
Ja, da haben wir nochmal 30% Abzug.
Ja.
Ja, vielleicht hat sich alles verschoben.
Wir hatten, um das mal festzuhalten, wir hatten gestern schwarz Wurzelgemüse in einer Weinreduktion,
Rotweinreduktion,
mit ein bisschen Mohn, das fand ich richtig geil. Also das war ein sehr guter Starter. Wir hatten auch ein Glas Champagner dazu, das hast du sehr gut gerockt. Dann hattest du gutes Fleisch gekauft, du hast einen Tafelspitz gemacht.
Ja, genau, einen
Tafelspitz. In einer sensationellen Brühe, die Brühe hast du uns vorenthalten. Normalerweise ist ja der Klassiker, erst kriegen die Gäste die Brühe.
Die steht bei mir im Kühlschrank für schlechte Zeiten.
Ja, ja, das wird mit zweierlei Maß gemessen bei den Gästen. So, also wir haben nicht die Brühe bekommen, sondern es ist auch okay, das Fleisch mit Kartoffelchen und die waren sehr, sehr köstlich.
Und Meerrettichsahne.
So ist's. Nach Omas Art.
Ja.
Oder Mamas Art. Und dann, dazu gab es also viel Wein auch und dann gab es ein Dessert. Dazu dann...
Später mehr
zum Dessert. Das war ja jetzt auch nicht so lecker. So, also... das Mundgefühl ist...
Jetzt ist gut.
Ja, also wir sind auf jeden Fall, du sagtest es eben, einer von uns, also wir sind leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns der bessere Koch. So, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute, da haben wir uns sehr drüber gefreut, ist es eine Dame.
Ja, Tanja Granditz.
Aus der Schweiz.
Ja.
So, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Dazu
später mehr.
Später mehr.
Genau.
So. Ich habe ein sehr, sehr schönes Buch
mitgebracht. Kommen wir jetzt mal zu Check 1.
Jingle. Das ist absolut Jingle richtig.
Ab, Monika. Jingle.
Monika, mach doch mal das Jingle. So.
Check 1.
Kennst du das, dass du Bücher mal dir gekauft hast oder dann kommt vom Verlag vielleicht auch eine Empfehlung oder wie auch immer und das hat man dann dastehen und dann guckt man mal einmal kurz rein und sagt, ach naja Gott. Und dann tust du es in den Schrank und irgendwann holst du es wieder raus und denkst, ach guck mal.
Ja, man kann bei so einer Riesensammlung einfach den Überblick verlieren.
Das ist absolut richtig.
Ja. Ja.
Du sprichst ja aus Erfahrung. So. Und dann ist es mir genau so gegangen mit diesem Buch, wo du jetzt gesagt hast, ach schon wieder Italien. Ja, es ist schon wieder Italien, aber auf eine andere Art.
Gut.
Ein Buch von einem Autorenpaar, das hierzulande gänzlich unbekannt ist. Es sind Katie und Giancarlo Caldesi, ein Gastronomenpaar aus London, die dort zwei Restaurants haben und noch eine italienische Kochschule und hier mit Köchen aus Italien, wie auch immer, schnick, schnack, schnuck zusammen kochen. Das war es dann aber auch, was man über diese beiden zu erzählen hat.
Ja.
Es gibt noch ein Buch, man googelt ja dann, machst du, was machen die denn so eigentlich? Es gibt noch ein Buch bei Amazon tatsächlich von den beiden aus fernen Jahren, auch aus einem anderen Verlag und nicht hübsch, richtig gut kochen bei Diabetes.
Heißt es.
Ja,
hab ich auch aber gedacht. Das ist doch gerade Volltrend.
Absolut, ne? Aber ich habe gedacht, er ist schon ewig alt. Und dann habe ich gedacht, wie kommen die denn jetzt auf Amalfi-Küche? Wie von Diabetes, also diesen Sprung habe ich nicht verstanden.
Also jetzt, es geht um Amalfi-Küche.
Es geht um Amalfi-Küche, ja. Ich habe das noch gar nicht gesagt. Ich wollte jetzt erstmal das Autorenpaar vorstellen, dass die also richtig gut kochen können für Diabetes. Aber sie können eben auch noch viel mehr. Es geht um Amalfi-Küche. So heißt das Buch. Das ist so ein bisschen, wie man Amalfi sich vorstellt, Zitrone. Also es ist in Gelb gehalten, weiß-gelb und es sind so ein paar
Zitronen vorne drauf.
Zitronen natürlich auch drauf.
Ja, okay.
Genau.
Und ach so,
da und ein Ravioli. Paar Nudeln. Und
Ravioli. Darf ich
das
mal schauen?
Das kannst du sehr gerne blättern. Also Amalfi-Küche, Rezepte aus Italiens Süden heißt das Ganze. Es ist im Prestel Verlag erschienen, hat 260 Seiten. Es sind ein bisschen mehr als 100 Rezepte, kostet 30 Euro.
Das ist schon was älter, oder?
Das ist vor 2 Jahren.
Okay,
ja. Naja,
das ist ja noch
das. Vor 2 Jahren, aber ich habe es jetzt rausgeholt, weil es nicht unterm Radar laufen sollte.
Gut.
Ja, es gibt in diesem Buch Pizza und Calzone und Risotto und Nudeln. Klar, Italiens Klassiker wie Spaghetti Puttanesca ist da auch drin, Tomatensoße.
Oh, ist auch sehr lecker.
Ja, ja. Zu Tomatensoße komme ich gleich auch noch, gut. Das ist lustig. Mit Salsiccia und eben auch vieles mehr. Das mehr ist das, was Sinn macht in diesem Buch. Es ist ein absolutes Urlaubskochbuch.
Ja.
Ja, das muss man so sagen. Wenn man in den Süden fährt oder vorhat, in den Süden zu fahren, egal ob Italien, ich erkläre es dir jetzt, ob Italien, Spanien, ja vielleicht auch Griechenland, das kann ich nicht beurteilen, dann sollte man dieses Buch auf jeden Fall im Gepäck haben. So habe ich es gemacht und ich sage dir auch warum.
Ja.
Denn gerade in diesen Ländern, in den südlichen Ländern am Meer, findet sich immer ein kleiner Fischladen.
Ja.
Ja, den man dann besuchen und glücklich machen kann.
Ja, aber hier gibt es ja auch einen Fischladen.
Das ist absolut richtig.
Ja, okay, aber?
Aber vielleicht bekommst du diese Zutaten für dieses Buch nicht in der Fülle, in der Auswahl, in der Preisklasse, das glaube ich nicht.
Okay, gut.
Ja, also im Handelshof, wo wir immer gerne einkaufen gehen oder bei der Metro, ist das schwierig.
Da ist der Fisch, ja, so lala.
Naja, es ist aber schwierig.
Große Fischsticker,
aber da fängt es doch schon an.
Ja.
Also glaub mir doch einfach, was ich dir erzähle.
Ja, ich glaube dir.
Wenn du im Süden bist, ist dieses Buch ein Füllhorn an Freude.
Ja.
Es ist voll von Fischrezepten. Voll davon. Mhm. Und das hat auch einen geschichtlichen oder eben territorialen Grund, den kannst du dir ja denken. Denn an der Küste, an der Amalfi-Küste, gibt es kaum Platz für Rinderherden.
Ja,
so.
Gut. Das ist eine Steilküste auch, ne?
Ist das richtig. Ist und so treten die Fleischgerichte in diesem Buch, da gibt es ein paar, ja. Aber die treten in den Hintergrund. Es ist eine viel Huhn, Hase und auch mal Lamm, aber ansonsten Huhn, Hase, Ende. Ja, das ist es dann so. Und ansonsten eben. Und
das ist aber auch typisch mediterran, ne?
Absolut, also, ja. Absolut. Und es wird sich auch erzählt, es ist auch lustig in diesem Buch, das Buch spielt so ein bisschen textlich auch in den Texten mit diesen Ressentiments, es wird sich erzählt, dass ein Filetsteak beispielsweise an der Amalfi-Küste eigentlich nur von den Touristen bestellt wird.
Ja, glaube ich.
Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mär oder wie auch immer. Aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass die sagen, warum soll ich denn da ein Filetsteak essen? Ne? Vielleicht essen sie das, das werden die auch essen, aber eben nicht ständig.
Ja,
ne?
Ja.
So, und das ist mehr, wird mehr von den Touristen da verschmeißt. So, los ging es bei mir mit einer Suppe mit Bohnen und frischen Muscheln. die ich da gemacht habe aus dem Buch. Dann Risotto Frutti di Mare, aber auch Pasta alla Scolio, das ist Pasta mit Meeresfrüchten. Und das ist das, wo ich sage, bekommst du das so jetzt? Also du brauchst frische Calamari, du brauchst frische Muscheln, Gambas. Und Muscheln kriegst du ja dann, glaube ich, hier immer nur in diesen 2-Kilo-Dingern. Dafür brauchst du jetzt keine 2 Kilo.
Muscheln? Nee, die gibt es doch in diesen kleinen Säckchen da.
Das sind die Venusmuscheln.
Ja.
Ich rede von den Miesmuscheln.
Ach so,
Miesmuscheln. Und Gambas, frische Gambas. Gut, also ich finde...
So, je frischer, desto besser.
Genau, Fisch in verrücktem Wasser, das sind Doraden aus der Pfanne. Oder auch Wolfsbarsch in der Salzkruste aus dem Ofen, das habe ich auch gemacht. Das alles mit immer wenig Zutaten, aber frische Zutaten. Ein Buch, bei dem... da geht es um Geschmack und reduzierte Küche. Das ist so. Dazwischen immer schöne Bilder, gib mir mal das Buch wieder. Dazwischen immer wieder schöne Bilder aus Italien, beziehungsweise von der Amalfiküste, lachende Menschen, tolle Teller. Also
die wirklich auch eine traumhaft ist, Amalfiküste.
Absolut.
Ne? Traumhaft.
Man sollte da mal unbedingt hinfahren. Und es wird sehr gerne gegessen in diesem Buch. Also man hat immer Gabeln und Gesichter, die sich was reinstopfen. Das macht wirklich Laune. Ja. So, kurz zur Aufteilung. Es ist natürlich ein Klassiker mit Antipasti, Vorspeisen. Auch hier viel Fisch, also Sardinen, Sardellen. Sehr lecker sind die mit Sardellenpesto gefüllten Paprika. Gibt es auch ein paar Salate, Brotsalat, Mozzarella natürlich auch, Suppen. Dann kommt Pizza Pane, 1-2 Pizzas und der Teig dazu. Und natürlich auch die berühmte Calzone. Ich wusste nicht, dass an der Amalfiküste die Calzone die Pizza ist. Ja.
Okay.
Dann Risotto und Brühen, Gemüsebrühe, Krustentierbrühe ist drin, auch super. Pasta und Gnocchi kommt dann. Und dann wird es lustig, also das fand ich, wir lesen ja viel mit diesem. So. Und dann kommst du plötzlich und sagst, was passiert denn jetzt hier? Es gibt 3 Tomatensoßen, 3 Rezepte für 3 Tomatensoßen in diesem Buch. Ja, also sie kommen hintereinander. Eine Lieblingssoße, so heißt die, eine aus Dosentomaten. Und eine Wintertomatensoße. Mhm. So. Die sind aber alle gleich. Also die Rezepte sind alle gleich. Also jetzt pass auf, nicht ganz. Jetzt pass auf. Erstmal, also das ist meine Lieblingssoße, Dosentomatensoße und Wintertomatensoße.
Ja.
Fakt ist, die sind alle aus Dosentomaten.
Ah, okay.
Also es ist immer Dosentomaten.
Ja.
Dann bei der Lieblingssoße ist die Lieblingssoße ist die einzige mit zusätzlich frischen Kirschtomaten.
Okay.
Ja.
Ja, gut.
Bei den anderen nicht.
Also
die Lieblingssoße ist mit frischen, noch zusätzlich zu der Dose frische Kirschtomaten. Bei der Dosensoße lässt man die Zwiebel weg.
Okay.
Und bei der Wintersoße kommt die Zwiebel wieder rein, aber das Basilikum lässt man weg.
Okay.
So.
Okay.
Und dann denke ich so, also dafür jetzt seitenweise Tomatensoßenrezept, habe ich auch gedacht, also das ist ein bisschen... Ist ein witziger Sidekick.
Ja,
das kann man sich mal, wo man, ich habe das jetzt durchgelesen.
Ist das ernst?
Also
ist
ich weiß nicht, ob die das ernst meinen, aber offensichtlich.
Ja, okay.
Die Lieblingssoße ist mit Kirsch, also das ist Quatsch.
Ja.
Gut, aber das ist schmälert dieses Buch und die schöne Küche nicht. Dann kommt Fisch und Fleisch. Und ein sehr schönes Kapitel ist auch Gemüse und Beilagen. Da zum Beispiel gerösteter Fenchel mit Thymian, sehr lecker. Mhm. Zitroniger Kartoffelsalat. Fenchel. Ja, Fenchel liebe ich auch.
Ja.
Wissen ja auch viele nicht, wenn du den anbrätst, dann verliert er ja diesen typischen Fenchel-Gusto. Ne?
Ja, aber ich mag es so oder so.
Ich also, auch. Aber viele Fenchel-Salat
aus frischem Viele mögen Hobel,
Fenchel nicht super. Wegen Fenchel-Tee, wegen diesem Aroma. Ne?
Ich mag auch Fenchel-Tee.
Mhm.
So ist es.
Und dann kommen wir auch schon zu Süßwaren, also Dolci. Und da wird an der Amalfiküste sehr viel Kuchen gegessen. Also da gibt es keine Creme oder sowas ähnliches oder irgendwie so Panna Cotta, das gar nicht. Es gibt nur Kuchen, Torten und 2 Sorbets. Das war's.
Okay.
Finde ich aber sehr sexy. Und die Kuchen, es ist zum Beispiel ein Milchreiskuchen dabei. Der ist
super.
Und am Schluss dann noch ein paar Cocktails, natürlich Limoncello. Klar, natürlich. Ein bisschen Käse und schwupps und dann ist der Drops auch gelutscht. Es ist ein wunderschönes Buch. Die Rezepte sind sehr reduziert und sehr einfach, super beschrieben, vor allem immer wenig Text. Also das kannst du sofort umsetzen. Mhm. Es gibt manchmal komischen Text, also sehr oft komischen Text. Das mag vielleicht an der Übersetzung liegen. Also ich könnte mir vorstellen, also Giancarlo Caldesi ist Italiener, schreibt in Englisch und muss jetzt wieder auf Deutsch übersetzt werden. Da kommt es wahrscheinlich zu kleinen Dingern. Erzähl ich dir. Es gibt zum Beispiel eins, und die Garzeiten stimmen auch nicht immer, muss man ein bisschen aufpassen.
Okay.
Also ein Tintenfisch zum Beispiel braucht auf jeden Fall länger als 1 Minute auf dem Grill. Ja, und den muss man auch vorkochen und das steht hier nicht drin. Also hier steht einfach nur Tintenfisch auf dem Grill. Das funktioniert mit frischem Tintenfisch, funktioniert das nicht.
Ja, aber der wird doch teilweise so frisch gegessen, ohne irgendwas. Aus dem Meer, Arm ab und rein in den Mund. Ja.
Vielleicht da, wo du herkommst.
Nein, wirklich. Ja. Wirklich Spezialität. Aber der wird vorher Mürbe geschlagen.
So, ja, hier wird er gar nicht weder geschlagen noch vorgekocht. Hier wird er nur eine Minute auf dem Grill. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Und jetzt kommt zum Beispiel eins, jetzt habe ich gegoogelt und gedacht, ich finde das nicht. Jetzt doch, du bist ja hier Jäger und Sammler. Also, da steht zum Beispiel, so lange garen, bis das Fleisch opak ist.
Bis was?
Bis das Fleisch opak ist.
Opak?
Ja, was ist das?
Weiß ich nicht. Hast du mal gegoogelt?
Ja, das ist opak ist, dann kommt da sowas wie durchsichtig oder nicht mehr durchsichtig oder irgendwas mit ja, das kommt aus der Kunst irgendwie, aber opak, also im Fleisch gibt es nicht diesen Begriff. Das kommt aber sehr häufig vor, dieses opak. Scheint vielleicht.
Vielleicht ist das irgendein Akzent, ein Slang?
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Gut. Ja. Bitte, lieber Zuhörer, Zuhörerin,
was
ist opak?
Ja. So lange garen, bis das Fleisch opak ist.
Ja. Und, hast du es gemacht?
Nein, ich habe das nicht gemacht. Ich habe es gemacht, solange es, bis es gar ist. Ja, also, wenn opak gar ist, dann ist das ein neuer Begriff. Ja. Genau. Ja, den Wolfsbarsch in der Salzkruste, da reichen 20 Minuten auch nicht. Ne? So, also bei anderen Wolfsbarschgerichten macht er 35 Minuten, in der Salzkruste nur 20. Da sollte man mal gucken.
Das ist dann blöd, ne? Wenn man die Salzkruste
aufklappt. Du hast nur eine Chance.
Ja, und dann war es das nicht.
Ja,
und dann
gibt
es Sushi.
Ja. Bei mir war es 35 oder so und das war so, wo ich sage, das passt jetzt. Aber das kommt natürlich auch drauf an, wie groß der Fisch ist.
Oder ein Thermometer mit einbacken.
Auch wunderschön. Aber es ist ein sehr schönes Buch mit tollen, tollen Bildern, das sagte ich ja schon. Und es macht Spaß, die Amalfiküste mit diesem Buch zumindest mal kulinarisch erstmal zu entdecken. Mhm. Das macht wirklich Spaß. Wenn man einen guten Fischhändler sein eigen nennen darf.
Ja.
Und das hatte ich ja, da wo ich war.
Ja.
Und dann macht das richtig Mallorca Spaß.
Ist's,
so
ne?
So ist
das nochmal.
Das macht dann richtig Spaß. So, und wir geben Kochpots für diese fantastischen Bücher, die wir vorstellen. Und für die Amalfi-Küche gebe ich tatsächlich 8 Kochpots.
Schau mal an. Mhm. Schau mal an.
Das Buch macht sehr, sehr viel Spaß. Und es geht auch wieder mit in den Süden, weil da ist noch nicht alles fertig gekocht. Also
gut,
da muss ich noch ein paar Sachen...
Es wird stationär dort verbleiben, ja?
Das ist so.
Gut.
Ja, du kannst es ja dann aus dem Schrank nehmen und kannst ja auch kochen.
Ja.
Ne? Zeigst du mir mal, was du so machst.
Ja, mach ich.
Ja. Was hast du denn
so, ja, kommen wir zur jetzt schon Check 2, nee, ja?
Wir können uns auch gerne noch ein bisschen unterhalten.
Ach, Quatsch.
Na? Hast du?
Nein, nein.
Komm. Hast du ein bisschen Copping von gestern,
ja,
ne?
Ja, allerdings.
Ja, aber sehr leckere Weine. Toller Rotwein auch aus der Toskana.
Ja,
toll.
Ja,
toll, 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 toll.
Das stimmt, aber trotzdem Kopfschmerzen.
Ja.
Toll hin, toll her.
Ja.
Naja, gut.
Kommen man wird wir zu, ja nicht jünger. Man wird
ja, älter. Nee. Kommen wir zu Check 2.
So.
Check 2.
Ich möchte jetzt bitte von Monika ein bisschen Hall jetzt auf meine Stimme haben.
Oh, was kommt denn jetzt?
Ja, nach Tanjas Kochbuch und Tanja vegetarisch.
Kommt jetzt Trommelwirbel.
The Return of Tanja mit Einfach Tanja.
Toll.
Tanja Granditz.
Ja. So. Also Alliterationen, das kennen wir aus Schwiegertochter gesucht.
Einfach Tanja, wo ist die Alliteration?
Nein, die tolle Tanja. Einfach, ach so, ist egal. Die tolle.
Da war nirgendwo.
Wer hatte denn, wer hatte gestern
hatte,
zu viel
wer
Wein?
Wer hatte zu viel Wein?
Zu
ja, ich
viel
weiß es auch nicht.
Nein, ich. Warte mal kurz. Monika?
Also ja, die ist danke.
Das
ja.
Muss man
jetzt aber schnell zurück den Hall wieder ausmachen.
Hall wieder ausmachen. So. Monika, mach den Hall zurück. Ach, Gott, sind wir bekloppt, echt.
So, ja, also so. Tanja Granditz.
Ja.
Hat mir schon angekündigt, ihr drittes Tanja-Buch, es klingt wie so eine komische Kitsch-Serie aus, weiß ich nicht, Tanja, aus so einem Roman, oder?
Findest du?
Ja, Tanja-Buch. Ist ja,
ich hatte mir so den Gedanken
an Tina
mit den Pferden und so.
Ja, ist doch alles das Gleiche, ja, genau.
Alles das Gleiche?
Ja,
du solltest das lassen mit dem Alkohol. Das tut nichts für dich.
Literatur, so klingt es. Ist auf jeden Fall wieder ein Bestseller. Ne? Tatsächlich ist ja das erste Tanjas Kochbuch, ist 8. Auflage mittlerweile, Tanja vegetarisch, 9. Auflage. Und jetzt auch schon Tanja, einfach Tanja ist auch schon die 3. Auflage. Das geht ab wie
Zipfel. Es geht steil, ne? Viral.
Mhm. Mhm. Super. Also, kurz vorgestellt, Tanja Granditz, wer ist das überhaupt? Ist die beste Köchin der Schweiz. Sie war Koch des Jahres 2020 hat 19 Punkte im Gummio und 2 Sterne im Michelin. Mhm. Sie ist bekannt für ihren virtuosen Umgang mit Aromen, Gewürzen und Texturen. Sie hat bislang 8 Kochbücher veröffentlicht, alles im Schweizer AT-Verlag. So auch natürlich dieses Nummer 8. Die Hard Facts ganz kurz. Es hat 336 Seiten, es sind rund 150 Rezepte, was eine ordentliche Menge ist. 42 Euro. Das klingt erstmal viel, aber wenn man, wie ich, das ausrechnet, sind das nur 28 Cent pro Rezept. Also dann nutzt man relativ günstig.
Ja. Hat es denn ein Lesebändchen?
Also es damit hat wir das ein toll. Lesebändchen
ich freue mich
in
so sehr
sonnigem
für dich.
Gelb.
Toll, ne? Ich freue mich so sehr für dich.
Besonders hier dran, alle Rezepte sind vegetarisch, sehr viele vegan. Die Aufmachung. Die Autorin ist vorne drauf. Ja. Das hatten wir schon zu Genüge hier. Wobei ich finde das hier relativ gelungen, dass hier sonnig gelbe Cover macht. Schon mal ganz gute Laune.
Ja. Und sie hat keinen Gemüsekorb in der Hand. Ne?
Das stimmt. Sondern
sie ist würde man ja Küche. Erwarten bei vielen Köchen, die dann Gemüsekörbe in der Hand haben.
Genau, das stimmt. Es ist so. Hat Gemüsesuppe in der Hand.
Ja.
So, kommen wir mal nach drinnen. Die grafische Gestaltung und die Illustration sind sehr, sehr gelungen bei diesem Buch. Das ist zurückhaltend, stilvoll, modern, einzigartig. Finde ich wirklich großartig.
Finde ich auch.
Also,
ne? Ich habe mir das Buch ja gleich gekauft.
Ja, genau. Das ist so viele Grafiken so mit so feiner Linie. Nur so, was gerade super modern ist, das hat sie schon länger. Ne? Das ist gerade so super Trend, gerade als so bei Tattoos und sowas ist das gerade. Ne? Und liebe Jungköche da draußen, wenn auf eurem Unterarm noch Platz sein sollte, solltet ihr vielleicht dieses Buch durchblättern für als Inspiration. So, ne?
Ja. Oder? Ja. Ist auf deinem Unterarm noch Platz?
Vielleicht. Ja. Sollen wir uns tätowieren lassen? Hier so ein Fenchel?
Ach, ich weiß nicht. Ein Fenchel?
Ja.
Ach, vielleicht nicht. Vielleicht ein andermal.
Okay.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Die ganze Grafik, die Gestaltung von dem Buch hat Sanna André Müller, heißt die Grafikerin. Die hat schon bei den beiden Vorgängern die Grafik gemacht und auch für andere Kochbücher. Und sie war auch übrigens verantwortlich für die CI, also Corporate Identity vom Stucki. Das ist das Restaurant von Tanja Grandis, habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Also Stucki ist das Restaurant von ihr in Zürich. Und somit auch die Erfinderin der Fenchelblüte, das ist so das Logo von ihr. Die Aufteilung von dem Buch ist klassisch, aber super aufgeräumt, total übersichtlich, gut gegliedert. So muss es sein. Passend dazu die wirklich beeindruckenden Fotos von Lukas Lihardt. Hm. Der hat auch schon Tanja 1 und 2 geshootet und, ne, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch Kegi kocht übrigens.
Ja, ne? Das ist richtig.
Ganz tolle Fotos, die möchte man sich alle an die Wand hängen. Die sind ästhetisch, schlicht, aber stilvoll. Das ist alles relativ nah dran, aber ohne das ganze Storytelling drumherum. Mhm. Aber trotzdem irgendwie emotional. Weißt du, wie er das macht? Wirklich beeindruckend. Mhm. Schön. Jetzt die Rezepte. Es gibt da asiatisch Inspiriertes, wie zum Beispiel ein Kokos-Tomatensud mit Kartoffeln und Curryblättern im Kapitel Aus dem Topf. Das sind so Suppen und Löffelgerichte. Dieser Sud ist schlichtweg großartig. Da allein mit dem könnte man eine erfolgreiche Streetfood-Bude eröffnen und die dann wahlweise mit Garnelen oder Hühnerspieß servieren oder pur. Das ist super. Die Großartigkeit dieses Gerichts liegt aber nicht zuletzt an dem Gemüsefond, der hier Kraftfond heißt. Der gibt's hinten, ein Unterrezept. Mhm. Der wird hier direkt auch 5-Literweise hergestellt und beinhaltet über 20 Zutaten. Das lohnt sich aber. Der ist wirklich gut.
Also das ist das Geheimnis, dieser
Ja, Fond. Ich glaube schon. Also okay. Das glaube ich schon.
Ja? Der ist, also das ist das, wo du gesagt hast, das ist Geschmack in die...
Okay. In die Magengrube.
Ja, das ist gut. Kraftfond.
Okay. Der Kraftfond.
Mhm. Mhm. Und damit macht man jetzt eine Bude auf.
Nicht mit dem Kraftfond. Der Kraftfond ist Basis von dem Gericht, von dem Kokos-Tomatensud.
Ah, okay.
So.
Mhm. Mhm. Ja. Ich folge dir schon.
Gut, 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 gut. Da gibt es auch Levante-Anleihen in dem Buch, einige. Zum Beispiel im gleichen Kapitel die Linsensuppe mit Tahini und Süßkartoffel. Oder zum Beispiel Rüpli, also Möhren, Kokossalat mit Datteln und Orangenblütenwasser. Das ist dann schon auch also ein bisschen fancy. Da muss man im arabischen Supermarkt auch Orangenblütenwasser kaufen. Mhm. Aber gibt's, kann man auch bestellen. Achso, der ist übrigens in dem Kapitel aus der Schüssel. Das sind echt schöne Salate. Aus der Schüssel sind Salate hier. Da gibt es auch einen Sellerie-Linsensalat mit Birnen und Haselnüssen oder einen gebratenen Caesar-Salat mit Zitrone und Pecorino. Mhm. Wunderbar. Mediterranes gibt es auch. Wie zum Beispiel einen honiggebackenen Feta mit Fenchel und Zitrone im Kapitel aus dem Ofen. Das sind Kapitel für Gemüse vom Blech und salzige und süße Gebäcke. Auch hier, wenn man vielleicht ein bisschen was kritisieren kann an dem Buch, dann zum Beispiel hier soll man Zitronenspalten mit garen und natürlich auch essen. Mhm. Mit den üblichen Bio-Supermarkt-Netzzitronen wird das leider eine relativ bittere Angelegenheit. Hier braucht man wahrscheinlich eher so eine Cedri oder Cedrat-Zitronen heißen die oder Primo Fiori gibt es auch eine Sorte, wo man auch die Schale essen kann. Oder auch diese sogenannten Amalfi-Zitronen, wo wir gerade sind bei Amalfi.
Die hinter haben dem Label. Wahnsinnig dicke Rinde, ne?
Also ja, aber
Schale, Rinde, sage ich schon.
Ja, die Cedrat-Zitronen bestehen nur aus Rinde, ne? Die haben auch kein Fruchtfleisch. Also es ist ja nur so ein kleiner halber Teelöffel Fruchtfleisch, was man aber auch nicht benutzt. Ne? Da benutzt du nur die Zitronat wird aus denen zum Beispiel gemacht. Ne?
Gut.
Egal. Auf jeden Fall. Ich glaube ja, dass die Tanja Grandels wahrscheinlich überhaupt gar keine so Trivial-Zitronen zu Hause hat. Vielleicht fällt das dann gar nicht auf. Aber, wie gesagt, wenn man was kritisieren möchte, dann wäre hier vielleicht ein kleiner Hinweis gut gewesen.
Ich hatte auch ein Problem.
Mir war das ein bisschen zu bitter.
Mit den Mengen.
Okay.
Das ist ja immer, sie sagt am Anfang, das ist ja immer für 6 Personen.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich. Also wenn du dann die Rezepte anguckst, also gerade bei deinem Kokos-Tomatensud, 700 Gramm Kartoffeln und 500 Gramm Cherry-Tomaten und so, das wird schon, da brauchst du schon eine große Schüssel.
Ja, das ist eher sowas für Gäste, wo große Schüssel in die Mitte vom Tisch und dann.
Genau, wie hast du das gemacht? Du hast das alles einfach halbiert.
Ich hab's einfach alles aufgegessen.
Ach, das ist auch gut, ja. Ach Mensch, das ist ja ein toller Hinweis. Nom. Bei dir gibt's keine Reste, ne?
Doch, mein
Bier. Du hast das für 6 Personen gemacht und hast das selber alles aufgegessen? Wie viele Tage hast du den Kokos-Tomatensud gegessen?
2.
Ach. Guck.
Ja, das geht gut.
Ja,
habe ich kein Problem. Also ich habe es ja nicht alleine gegessen, und dann, aber das kriegt man schon alles weg. Ja. Das ist kein Problem.
Okay.
Ja. So, es gibt noch aus dem Kapitel aus der Pfanne. Gibt es zum Beispiel ein Kartoffel-Lauch-Rösti mit Thymian. Das ist dann so ein bisschen mehr schweizerisch, ne? Oder ein Spargel-Hüttenkäse-Tortilla mit Basilikum. Mhm. Backwaren gibt es schon im gerade erwähnten aus dem Ofen. Also da gibt es dann nicht nur Ofengemüse, sondern auch Kuchen wie Zitrus-Olivenöl-Cake zum Beispiel oder Marmor-Sesamkuchen. Und hier so Kuchen mit Olivenöl statt Butter finde ich ja super. Ne? Die sind schön saftig saftschig und das ist echt lecker. Kann man gut ausprobieren. Mit süß geht es auch weiter bei aus der Schale. Da sind es fruchtig-süße Desserts zum Löffeln. Mhm. Zum Beispiel gibt es hier ein Matcha-Reispudding mit Pistazien und Limette oder, und jetzt kommen wir zu dem gestrigen Abend.
Ja, da gab es eine.
Sesam-Panna-Cotta mit frischen Beeren.
So.
Die hat leider nicht so funktioniert. Da hat sich leider das Fett der Kokosmilch von dem Flüssigen getrennt, oben abgesetzt. Und keine Ahnung, vielleicht ist die Kokosmilch zu fett. Ich nehme immer die Alnatura aus der Dose, ne? Kokosmilch, Bio-Kokosmilch. Da ist die halbe Dose voll mit dem Fett. Das wird zwar durchgemixt und so, aber hinter setzt sich das wieder, trennt sich das wieder. Es war unten nicht gut geliert und oben hat man dann das Gefühl, das wird man halt in
eine Butterstulle essen.
Ja, Butter aus dem Kühlschrank rein. Das war sehr fest. Hm? Du mochtest es auch nicht. Ne?
Nein. Aber da bin ich doch auch ehrlich. Aber was soll ich denn lügen?
Nein.
Soll ich das aufessen und dann wird mir übel?
Nein.
Das ist doch nicht
übel.
Ja, man wird dann übel. Ich konnte, die Konsistenz war schon nicht so.
Alle anderen haben es aufgegessen und fanden es
Ich kann doch für alle anderen kann ich doch nicht sprechen, aber ich schütze doch mich und meine Gesundheit.
Als wäre das ungesund gewesen.
Ich weiß ja nicht, was da...
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
Es war auf jeden Fall nicht lecker.
Doch, es war gar nicht.
Es war ein sehr schöner Abend, Gregor. Mach's nicht kaputt jetzt.
Ja. Zum Schluss das Kapitel aus dem Vorrat. Zaubermittel für die Küche. Zum Beispiel die gerade schon erwähnte Kraftbrühe ist da zu finden. Oder einem großartigen Knusper-Chiliöl, welches man immer sehr gut im Kühlschrank haben kann. Das ist wirklich
Ist das nicht das gleiche Chiliöl von Melzer auch?
Oder nee, das, nein, es ist ein bisschen anders. Aber okay. Chiliöle scheinen gerade überhaupt ein Riesentrend zu sein.
Ja,
man sieht, da muss ich mal... zur Zeit begegnet in vielen Kochbüchern. Ich werde da mal nachforschen und nachfragen bei Gelegenheit.
Wen möchtest du nachfragen?
Schauen wir mal. Jedes Kapitel wird hier auf einer, das ist auf einer knappen Seite hier, das wird immer sehr charmant eingeleitet. Da gibt es dann immer 5 Punkte, die laut Granditz zum guten Gelingen des jeweiligen Themas beitragen. Also Grundregeln fürs entspannte und einfache Kochen zum Beispiel. Insgesamt muss man sagen, dass es in diesem Buch kein Blabla gibt. Das finde ich sehr angenehm. Das konzentriert sich auf die Rezepte. Und zumindest die, die ich gemacht habe, mit Ausnahme der Panna Cotta von gestern Abend, haben die alle durchweg funktioniert.
Das ist richtig.
Alle besonders. Ja. Die sind alle außergewöhnlich und alle extrem lecker.
Mhm.
Auch die Panna Cotta war lecker.
Mhm.
Nur die Konsistenz war komisch.
Vielleicht sollten wir die Menschen, die gestern da waren, noch mal bitten, in diesem Podcast teilzunehmen
und auch
mal ihre Meinung zu diesem Panna Cotta zu tun. Wenn sich der alte Mann feiert, also es ist
nicht
so.
Ich feiere mich nicht.
Das ist nicht so gut. Aber das ist
du hast auch Sachen daraus gemacht.
Ich habe auch Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel, ich habe es gerade gesehen, du hast es hier angemarkert in dem Buch. Ich habe diese Fregola Sarda mit Minzpesto gemacht.
Lecker.
Es ist tatsächlich so, dass viele Rezepte in diesem Buch immer Unterrezepte haben. Nicht bei allen, aber bei vielen ist das so, dass du sagst, okay, ich kann jetzt nicht einfach loskochen, sondern ich muss erstmal noch was anderes
machen. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Dieses Einfach-Tanja sollte nicht einem dazu verleiten zu meinen, das wären einfache Rezepte.
Nee.
Das ist alles zu machen, aber das ist nicht keine 10-Minuten-Küche hier. Ne?
Nee, das ist
Vorsicht,
es nicht.
Vorsicht. Nee. Ne?
Aber es ist es sind mal wieder, das liebe ich ja so an unserem Job, wollte ich schon sagen, aber in unserer Leidenschaft mit Kochbüchern, es sind mal wieder ganz andere Geschmäcker.
Mhm.
Weißt du, es ist mal wieder was ganz, also Erbsenfregola mit Minze und Kapern, das war einfach super lecker, super lecker.
Mhm.
Ein richtig geiles Gusto, viel Umami hinten in den Backen, also das war richtig cool. Und selber, natürlich würde man Erbsen und Minze, das ist ja mittlerweile, ne? Aber wie sie das kombiniert mit den Kräutern, das ist schon mit Pistazien, ganz viele Pistazien, das ist schon richtig gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und dieses Einfach bezieht sich vielleicht auch ein bisschen auf die Philosophie. Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich mit Verbindung mit ihr auch den Satz der japanischen Schönheitslehre Wabi-Sabi gelesen. Beschränke alles auf das Wesentliche, aber entferne nicht die Poesie. So. Ja,
hast du jetzt aber mal einen rausgehauen.
Nein, das ist ja nicht von mir, ne? Das ist
ja, aber dass du das so frei vortragen kannst, trotz diesem Abend gestern mit viel Rotwein aus der Toskane,
trotz Kopfschmerzen.
Ja,
beschränke alles auf das Wesentliche, aber entferne nicht die Poesie.
Es ist Wabi-Sabi.
Dieser Satz trifft sehr gut auf das Buch zu, finde ich. Auch auf Fotografie und alles und auch auf die Grafik, das passt, ne?
Ich mag dieses Buch auch.
Ja.
Das ist zum Beispiel auch ein Buch, wenn einer sagt, so, ich möchte jetzt mal ein bisschen weg vom Fleisch, ja, oder mehr vegetarisch machen, ist das echt ein Ding in die Fresse. So.
Ja.
Das ist gut.
Ja.
Das macht richtig, von Anfang bis Ende macht dieses Buch Spaß.
Genau. Für mich eine Benchmark an Home-Cooking-Büchern, sage ich jetzt mal.
So.
Ja. Mit der sich auch alle Kochbücher so vergleichen lassen müssen.
Ja.
Wir vergeben Punkte.
So.
So.
Jetzt hauen wir einen raus.
Ja, ich gebe 9 von 10 Punkten für das Buch. Trotz der Panna Cotta. Vielleicht habe ich da ja auch einen Fehler gemacht. Vielleicht war auch die Panna Cotta. Vielleicht war die Kokosmilch nicht die richtige.
Meinst
ich
du?
Weiß es nicht.
Warum gibst du keine 10?
Nein.
Nein?
Weil wegen der Panna Cotta.
Ach so. Aber vielleicht... Hast du einen Fehler gemacht? Man weiß es nicht, ne?
Ja, das glaube ich
mir nicht
eher
vorstellen.
Nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich kann, wenn ich mir das Rezept durchlese, wie es gemacht wird, dass es ja letztendlich nur mit Agar-Agar gebunden wird, dann kann das da kannst du nicht viel falsch machen.
Nee, so. Ich habe auch meine alte Koksware rausgeholt, wie die 3 Gramm Agar-Agar. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Gut. Ja. Hoffentlich hast du Agar-Agar genommen und nicht dein altes Koks.
Ja, ja. Oh, ja. Fehler. Die Kopfschmerzen.
So.
Ja, okay.
Ach, naja, Gott.
Gut.
So, wir haben uns mit Tanja unterhalten.
Genau. Wir hatten ein sehr charmantes Gespräch. So, ne? Apropos charmant, wo ich gerade schon sagte, es war wirklich ein sehr charmantes Gespräch mit Tanja Granitz. Hören wir mal rein, oder?
So.
Ja.
Das Interview.
Eine große Ehre für uns, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ich hörte schon von dem Verlag, dass das manchmal nicht so einfach ist bei Ihnen mit Ihren Terminen. Umso ehrenvoller, dass wir zusammengekommen sind.
Liegt wir ja legen vielleicht noch ein Stück weit an uns.
Ja. Genau. Also ich wähle es natürlich auch sehr sorgfältig aus.
So.
Gut.
Sehr das wollten gut. wir hören. Das haben sehr wir on tape schon mal.
Es geht um das neue Kochbuch Einfach Tanja. Mhm. Ich würde gerne mal auf den Titel direkt zu sprechen kommen. Einfach Tanja heißt ja wohl nicht nur einfach im Sinne von ganz schlicht. Das ist ja jetzt keine 10 Minuten 5 Zutaten Küche in diesem Buch. Der Begriff steht ja wohl für mehr. Können Sie uns da den Titel was erläutern, was dahinter steht?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach Tanja, der Titel ist entstanden, weil einfach zu meinen Lieblingsworten gehört. Einfach ist, glaube ich, auch so eine Art Lebensphilosophie von mir. Und wir waren tatsächlich am Samstagabend in der Küche während dem Service und ich habe gesagt, komm, jetzt können wir mal alle überlegen, was wäre ein guter Titel für das neue vegetarische Buch. Und dann sagte eine Köchin zu mir, es müsste irgendwas mit einfach sein, weil du sagst immer einfach. Dann sage ich, wirklich? Und dann sagt sie, ja, du sagst immer einfach, mach doch einfach, das ist doch alles ganz einfach. Und dann habe ich gefunden, es stimmt, einfach ist wirklich ein tolles Wort. Und es gehört zu mir, es ist wirklich so meine Art, Sachen auch anzugehen. Ich finde Sachen eigentlich eher einfach als kompliziert. Und deshalb habe ich überlegt, ja, wie heißt es dann? Heißt einfach vegetarische Küche und was auch immer. Und dann sind wir hängen geblieben einfach bei Einfach Tanja. Und ich bin sehr froh, dass das Buch so heißt, weil es wirklich diese zwei Bedeutungen hat. Sache einfach und leicht zu nehmen und aber auch einfach in der Zubereitung. Einfach von der Zutaten, einfach vom Servieren. Es wird alles in Schüsseln, in Töpfe, Pfanne, Bleche auf den Tisch gestellt. Also dieses Wort einfach hat wirklich mehrere Bedeutungen. Mhm.
Für die Menüs im Stucki, so las ich, ich war leider noch nicht essen, das muss ich alsbald nachholen. Da gilt ja ein Gemüse, eine Farbe und ein prägendes Aroma pro Gericht. Ist das noch so? Das ist so. Ja?
Das ist so, genau. Ja. Das ist so.
Gilt diese Philosophie irgendwie auch für Einfach Tanja oder gibt es da vielleicht eine ganz andere Philosophie hinter dem Kochen?
Ja, also diese Philosophie der monochrome Gerichte und der einzelnen Gemüse und nur ein Gewürz. Und das stimmt nicht bei den Kochbüchern, weil ich finde, das macht keinen Sinn. Ich möchte niemanden zu Hause anleiten, dass er zu Hause monochrom kocht, weil das ist für mich ein Stil und ein Merkmal bei mir in der Küche. Ich habe das seit 15 Jahren für mich so entwickelt. Es ist wirklich für mich, es ist mein Stil. Es ist einfach für mich so, die Rezepte zu kreieren. Es ist eine Art auch Hilfe, kreativ zu sein, weil es gibt unendlich viele Lebensmittel und wenn ich mich auf eine Farbe beschränke, dann ist das alles viel einfacher. Und deshalb, das gilt wirklich für das Restaurant, aber es gilt nicht für zu Hause, weil es macht nicht wirklich Sinn. Und wenn ich aber anfange, Fotoshooting zu machen für so ein Kochbuch, dann muss ich mich wirklich überwinden. Weil so am Anfang tue ich mir sehr, sehr schwer. Ich fange eigentlich immer so mit der Salate an. Und natürlich mir sehr schwer, am Anfang so auf einen roten Tomatensalat vielleicht noch grüne Minze drauf zu geben. Ich bin am Anfang manchmal so, denke ich, ja, vielleicht habe ich noch rote Shiso-Blätter irgendwo. Oder ich kann irgendwie am Anfang mich nicht richtig überwinden, die Farbe zu mischen. Wobei ich zu Hause natürlich ja auch, wenn ich für mich und meine Tochter koche, dann ist das alles kunterbunt. Und dann finde ich aber wirklich auch Gefallen dran mit der Zeit, dass ich denke, okay, jetzt darf ich mal wirklich. Genau. Und deshalb ist jetzt eigentlich so der größte Unterschied, so rein optisch.
Das heißt, auch dieses Buch, weil, also ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr, sehr gelungenes vegetarisches Buch. Also das macht jedes Rezept, macht Lust nachzukochen. weil es reichhaltig aussieht. Also weil es nicht nur einfach ein Gemüse auf wie diese Levante-Küche jetzt gerade, dass ich einen Joghurtspiegel habe und dann kommt irgendwie so Zeug, sondern es ist wirklich, wirklich durchdacht. Sind das dann, so wie Sie gerade gesagt haben, ist das eine Versuchsküche? Weil gerade diese, also was mich sofort angelacht hat, war diese, allein das, wie man darauf kommt, eine Bohnen-Bouillabaisse.
Ja, das sind solche Sachen, die entstehen. Und die entstehen dann bei mir oben in der Küche, oft wirklich am Shooting-Tag selber. Das setzt natürlich alle Mitarbeitenden, die mir da helfen, an dem Tag sehr unter Druck, weil ich mag einfach so dieses Gefühl, es soll authentisch sein. So wie man vor dem Kühlschrank steht, habe ich da einen ganzen Tisch voller Gemüse und Zutaten. Ich hatte auch während dem Shooting oben bei mir in der Küche so kleine Plastikboxen mit eigentlich alle Trockenzutaten, die ich irgendwie verwenden wollte. Alle Gemüse, alle getrockneten Hülsenfrüchte, dann Kerne, Nüsse, also alles, was es irgendwie getrocknet gibt, alle Reissorten, Glasnudeln und so weiter. Und es war so aufgetürmt auf dem Tisch. Und das war dann immer da. Und dann eben die ganze frische Gemüsesache und Käse und Joghurt und alles. Und oft habe ich wirklich so am Shooting-Tag die Sache kreiert. Und dann Notizen gemacht zu der Rezeptur und so weiter. Es war sehr stressig, aber auch hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil es eigentlich so ist, wie wenn man daheim vor dem Kühlschrank steht und denkt, okay, ich habe das und das und was mache ich da draus?
Das stell ich mir in der Herstellung des Buches ziemlich schwierig vor. Der Verlag hat dann eigentlich gar keine Ahnung gehabt, wo geht die Reise hin, oder?
Nee, am Ende. Nee, also niemand hat wirklich eine Ahnung gehabt. Also ich habe da auch
ein
alle...
Nach ein paar Bestsellern auf dem Markt ist das auch egal, oder?
Ja. Genau, nee, aber ich habe da wirklich immer vollstes Vertrauen vom Verlag und ich schätze es auch unglaublich, dass ich wirklich freie Hand habe mit allem. Also ich darf die Idee vom Buch, das Thema, den Titel, inhaltlich, ich darf alles wirklich selber konzipieren. Und es macht schon unglaublich Spaß. Und auch für den Fotograf ist das natürlich toll. Es ist wirklich jeden Tag was Neues und es ist sehr, sehr aufregend. Aber ich glaube, das macht es dann nachher auch aus, dass es wirklich sehr lebendig ist und reell.
Können Sie uns mal mitnehmen auf die Entstehung von so einem Rezept? Was ist da zuerst? Ist da erst eine Zutat oder gibt es erst eine Idee im Kopf? Wie entstehen die?
Ja, das ist unterschiedlich.
Jetzt erstmal fürs Buch und danach im Restaurant, genau. Ob es einen Unterschied gibt.
Ja. Genau, eigentlich steht das Produkt zuerst da. Also ich gehe unglaublich gerne einkaufen. Ich gehe gerne, also auch in normale Läden, Supermärkte und so weiter, aber am liebsten natürlich in irgendwelche Bauernhofläden oder Märkte. Und ich sehe die Produkte und dann überlege ich mir irgendwie 3, 4, 5, 10 Sachen, die ich mit dem machen möchte. Und mache die dann natürlich auch oft. Ich koche ja immer am Wochenende, also Sonntag, Montag für meine Tochter zu Hause und für mich. Und auch dort entstehen dann manchmal Sachen, die ich notiere und sage, okay, das ist fürs neue Buch. Es kommt dann in so eine Schublade, ins Büro. Aber eigentlich fängt es immer mit dem Produkt an. Ja, doch, eigentlich immer. Und im Restaurant ist es sehr ähnlich. Das sind auch die Produkte, genau. Die sind da, die entdecke ich irgendwo, die werden zu mir gebracht. Oder ich weiß, jetzt ist irgendwie die Zeit für die schönsten handgetauchten Jakobsmuscheln oder die Cetri-Saison startet mit den Zitronen und so weiter. Also die Sachen sind da und dann entsteht aus den Produkten natürlich mit allem, was gespeichert ist über Kombinationen von Produkten mit Gewürzen, mit Säure und so weiter, dann entstehen die Sachen einfach so im Kopf. Aber es fängt immer mit dem Produkt an.
Warum ein vegetarisches Buch?
Weil das einfach Realität ist für zu Hause zum Kochen, bei uns zu Hause. Wir essen nur vegetarisch zu Hause und deshalb vegetarisch. Und ich glaube auch, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, wenn man zu Hause generell vegetarisch ist. Ich möchte niemand irgendwas vorschreiben, aber ich möchte sehr gern inspirieren. Auch Leute, die sagen, mir ist das Vegetarische eben nicht reichhaltig genug. Das hattest du ja vorher gesagt, dass mein Buch, es wirkt, als ob es sehr reichhaltig wäre. Und genau dieses Feedback kriege ich oft. Das gefällt mir wirklich sehr gut, dass alle sagen, ich vermisse da einfach wirklich nichts. Und ich bin satt und ich bin wohl und gut genährt und es schmeckt wirklich auch nach Umami und es hat eine Tiefe, das Essen. Und das finde ich sehr wichtig. Und deshalb möchte ich inspirieren, zu Hause wirklich vegetarisch zu essen und zu kochen.
Apropos Inspiration, was hat Sie denn inspiriert, ein Buch zu schreiben? Ich glaube, Langeweile war es nicht, oder?
Nee, Langeweile war es nicht. Ja, ich habe mein erstes Buch geschrieben, als meine Tochter gerade auf der Welt war. Da war sie knapp ein Jahr. Und es fing damit an, dass ich Rezepte schreiben musste. Weil am Anfang, als ich ein eigenes Restaurant hatte, mit meinem Ex-Mann zusammen, damals er auch Koch, wir waren zu zweit in der Küche und wir haben jeden Tag schon dasselbe Menü gekocht, aber eigentlich jeden Tag auch unterschiedlich. Weil es waren ja nur wir zwei und jeder konnte irgendwie immer wieder was Neues ausprobieren oder Sachen auch ganz anders auf einmal kochen und so weiter. Und es war unglaublich toll. Ich musste auch nie mit jemand kommunizieren, ich musste nichts weitergeben, sondern konnte jeden Tag einfach intuitiv kochen. Und eben, das habe ich ein paar Jahre gemacht und ich habe das geliebt und war froh, dass ich keine Rezepte, keine Idee irgendwie teilen musste, weil ich hätte auch keine Zeit dafür gehabt. Es war alles immer ausgefüllt und erfüllt mit Kochen. Und dann wurde ich schwanger und wir mussten einen Koch einstellen. Und so habe ich angefangen, Rezepte auch zu notieren, aufzuschreiben und habe Gefallen daran gefunden. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt die Rezepte ja schon alle schreibe und mache, dann kann ich die ja eigentlich auch im Buch veröffentlichen. Und mein erstes Buch, da ging es um spezielle Aromen. Das hieß Aroma pur mit den verschiedenen Kräuter, Gewürze, Zutaten. Und da habe ich irgendwie so Blut geleckt beim Kochbuch schreiben. Ich fand es wirklich toll. Ich finde es jedes Mal eigentlich unglaublich, wenn das Buch fertig ist. Es ist wie so, glaube ich, wenn man ein Kind kriegt und denkt, okay, das tue ich mir nie wieder an. Aber eben, es bei mir jetzt wirklich schon zum achten Mal. Und, und es macht wirklich Freude. Es bringt einfach
Spaß. Es ist auch wohlgeraten, muss man sagen.
Ja. Es ist gut geraten, genau. Ich war auch sehr froh. Aber eben, es ist jedes Mal ein großes Abenteuer.
Jetzt haben Sie sich bei den Gerichten, wenn ich das Kochbuch so durchgelesen habe, und das habe ich mehrfach getan, haben Sie sich bestimmt bei der Levante-Küche inspirieren lassen, gerade was die Produkte angeht, die Gewürze. Also man findet natürlich die Klassiker, Sumak und solche Sachen.
Ja, natürlich.
Man alles. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es lässt mich nicht los, dass das Schweizerische, das Heimische, doch irgendwie überwiegt. Man hat sich zwar inspirieren lassen, aber gesagt, man wollte das doch irgendwie in die Heimat. Ist das so? Oder trügt das? Oder ist das eine Fehleinschätzung?
Nee, ich glaube, das trügt nicht. Ich glaube, es ist wirklich so eine Kombination von vor allem diesen ganzen heimischen Gemüse- und Kartoffelsorten und all die Sachen, die ich in meinem engsten Umfeld also hier habe. Ne? Genau, das. Und das sind einfach kombiniert mit den Sachen, die ich liebe, mit Tahini, mit Sesam, mit all den Nüsse und so weiter. Aber das stimmt, es hat wirklich was sehr Heimisches und eigentlich auch von aller Bücher am meisten. Das ist wirklich richtig.
Ist das für Sie auch, war das für Sie auch eine Art Überwindung oder war das eine Lehrstunde möglicherweise mit diesen Produkten?
Nee.
Jetzt sind ja zum Teil auch neue Produkte dabei, ne?
Aber das ist einfach so. Ja, das stimmt, aber es ist einfach so entstanden. Ich hatte auch nicht wirklich einen Plan. Ich hatte dann irgendwann den Plan, dass ich das so in den Kategorien aus der Schüssel, aus dem Topf, aus der Pfanne und so weiter machen möchte. Mhm. Aber sonst hatte ich nicht wirklich ein Konzept. Mhm. Und das ist alles so einfach zusammengewachsen und entstanden und genau.
Sie haben mal über sich in einem Interview gesagt von der Schweiz Illustrierten, das fand ich ganz spannend. Ich habe eine wahnsinnig gute Wahrnehmung, das sensitive Zusammenbringen von Dingen, Zutaten, Geschmäckern, aber auch von Menschen und Gefühlen macht mich beim Kochen aus. Das ist ja eine Superkraft, würde ich mal sagen.
Ich glaube.
Ist das erarbeitet oder ist das angeboren? Und kann man sich das überhaupt erarbeiten?
Ich glaube, es ist angeboren. Ich glaube, ich hatte schon immer so diese Wahrnehmung von allem Möglichen. Und ich kann es unglaublich gut nutzen natürlich, auch als Chefin von wirklich 50 Mitarbeitern. All diese verschiedenen Situationen jeden Tag, all die Produkte, alles. Und das so immer zusammenbringen, dass es alles auf so einem schönen Level, auf so einem schönen Niveau ist. Und das macht mir Freude. Und das ist auch meine Hauptaufgabe. Mhm. Natürlich, ich koche auch und ich kreiere ja die Rezepte fürs Restaurant und so weiter. Aber ich glaube, so das Wichtigste an meinem Job ist, dass ich die Menschen miteinander einfach connecte und dass die alle glücklich sind und so gut wie möglich kochen und eine tolle Atmosphäre schaffen.
Jetzt hatten Sie letztes Jahr 30-jähriges Kochjubiläum, wo wo kommt noch die Inspiration her, die Energie, also auch so ein Top-Level-Gastrobetrieb die ganze Zeit auf dem Level zu halten und noch andere Tätigkeiten neben Schreiben und Bücher schreiben? Wie schafft man das über so lange Zeit?
Ich glaube, ich habe immer noch so einen extra Energieknopf, den ich irgendwie drücken kann. Also ich glaube, ich habe eh eine hohe Grundenergie. Ich brauche auch wenig Schlaf. Und das bleibt irgendwie auch so. Also ja, es ist wirklich ja, toll. Ich genieße es auch. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich einfach. Also ich schlafe unglaublich gut. Ich kenne auch keine schlaflose Nächte oder Einschlafschwierigkeiten. Ich glaube, das ist so ein Punkt, warum ich so viel Energie habe. Und natürlich ernähre ich mich gesund. Ich bewege mich sehr viel. Ich gehe jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren. Meistens gehe ich zwei Stunden an die frische Luft, einfach laufen. Ich mache jeden Morgen für mich Yoga. Ich pflege mich morgens eigentlich immer so gut. Ich nähre meinen Kopf und alles, was ich brauche am Morgen. Und dann stehe ich auf und bin richtig parat für alle. Also ich gebe erst mir
Zeit,
alles.
Ja?
Da ist Zeit,
super.
Genau.
Ja, cool, super.
Ja, die Zeit nehme ich mir, genau. Ich stehe eben relativ früh auf und dann mache ich einfach all die Sachen, die mir gut tun. Und dann nachher bin ich gefüllt und kann wirklich einfach auch geben und gucke, dass es anderen gut geht, kann andere inspirieren, kann gute Ideen haben. Aber dafür muss man schon auch was machen. Also. Ja, und ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Energiefrage, es ist ja eben nicht wirklich eine Zeitfrage, sondern eine Energiefrage. Und ich glaube, die Energie, die hat man auch, wenn man ein gutes Umfeld hat, wenn man gute Menschen um sich herum hat, die wirklich mit einem sind jeden Tag, wenn man seine eigene Neugierde nicht verliert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man jeden Tag auch offen ist und neugierig bleibt. Und dann funktioniert das irgendwie. Mhm. Und wenn man so sein eigenes Ding machen kann, wie ich das ja machen darf, dann ist es auch toll, ein Team zu bilden, weil dann möchten die Leute sich auch zu einem committen, wenn man so eine eigene Idee hat und so was ganz Eigenes macht. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man einen Betrieb führt und irgendwie mit so Copy-Paste-Ideen vielleicht auch teilweise oder so, das, was jeder macht, dann ist es schwierig, so diese ganz treue Weggefährte zu finden, die wirklich da dazugehören möchten. Und ich glaube, das ist bei uns wirklich so der Fall. Die engsten Mitarbeiter sind alle 15 Jahre und länger bei mir. Hilal, meine Assistentin, mit der ihr telefoniert habt, sie ist schon seit fast 19 Jahren bei mir. Also es ist wirklich eine große Freude, so tolle Leute, so viele Jahre um sich zu haben.
Das Buch ist, wenn man es durcharbeitet, es ist viel vegan, also einfach aus der Natur der Sache heraus, weil halt viel mit Gemüse gekocht wird, aber eben doch nicht alles. Also da sprechen wir von guter Butter, die es auch in der Schweiz gibt, und von glücklich und Eiern von glücklichen Hühnern. Wie weit ist der Schritt zu vegan oder wird dieser Schritt nicht gegangen von Frau Granditz?
Nee, der wird nicht bewusst gegangen. Er wird gegangen, eben indem viele Rezepte vegan sind, weil es so ist, so wie du gesagt hast. Und deshalb, für mich ist vegan, ich finde vegan gut, natürlich. Es ist eine tolle Art zu kochen. Aber ich würde jetzt nie für mich auf die andere Sache verzichten. Also ich liebe auch Käse und die ganzen Milchprodukte wie Joghurt und so weiter. Und deshalb möchte ich das für mich in so einer absoluten Natürlichkeit auch handhaben. Dass ich sage, es geht ja beides miteinander und man muss es gar nicht groß erwähnen, sondern auch in der Rezepte einfach dieses kleine V und es genügt schon. Und die Sache entsteht dann auch, wie zum Beispiel dieser Schokoladenkuchen, der vegane mit den Himbeeren.
Ja.
Der ist wirklich super. Und eine Freundin von uns, sie ist vegan und ich wollte eine Geburtstagstorte für sie machen. Und dann haben wir den so ausprobiert. Meine Tochter war auch noch mit dabei, wie ist auch eine Freundin von ihr. Und dann fand ich den so toll. Also wirklich genauso gut wie in jeder Schokoladenkuchen mit Butter und Eiern. Und der ist wirklich so. Und jetzt habe ich gestern eben so eine lustige Anfrage gekriegt via E-Mail, ob man denn diesen veganen Schokoladekuchen auch normal machen könnte. Und die laden meine Assistentin und ich, man musste so lachen, weil wir dachten, um Himmels Willen. Ich meine, es gibt ja hunderte, tausende Rezepte von normalen Schokoladekuchen. Und wenn man dann so einen präsentieren kann, wirklich rein pflanzlich, ja, dann möchte doch jemand wieder das anders machen. Aber kann er ja natürlich.
Ja.
So ist's. Wie ist das, wenn man, oder in dem Fall, wenn Sie ein Buch machen, schreibt man das für irgendjemanden? Stellen Sie sich vor, die Nutzerin oder Nutzer, der das hinterher in der Hand hält, wenn man das konzipiert? Oder macht man das nur für sich? Und wenn für wen ist das gemacht?
Ja, also ich mache das, also so der erste Gedanke bei den Büchern war eigentlich, dass ich es tatsächlich für meine Tochter mache.
Okay.
Weil sie hat mit Kochen gar nichts am Hut, wirklich null. Sie kocht nie irgendwas. Und ich habe das am Anfang gedacht, das ist sehr schön, so eine Sammlung von allem, was wir zusammen oben in unserer kleinen Küche zusammen essen über all die Jahre, dass sie das irgendwann als Sammlung hat und dass sie darauf zurückgreifen kann und gucken kann, was mache ich jetzt da draus und ihre Sache eigentlich kochen kann. Und natürlich hat sich das so entwickelt, dass es tatsächlich Bestseller wurden und es Tausende von Menschen zu Hause in der Küche haben. Und ich habe auch viele Leute auch im Kopf, die mir immer wieder Feedback geben. Also das sind Freundinnen oder auch Journalisten, die über Bücher schreiben und so weiter. Und die sind schon auch immer mit dabei, wenn ich so ein Buch mache. Es ist natürlich für mich, es ist für meine Tochter, aber ich kriege eigentlich jeden Tag Feedback zum Buch, zu irgendeinem Buch. Also auch im Restaurant, viele Leute kommen auch wegen vegetarischen Kochbuch oder ich auf der Straße treffe ich Leute und die sagen dann, oh, dieser Apfel-Mohnkuchen ist so großartig und ich liebe den, der ist so einfach und so saftig und mit so viel Äpfeln. Und auch diese ganze Feedback, die ich kriege, die fließe dann immer wieder auch ins nächste Buch dann ein. Eben das so ganz einfache Backrezepte, vor allem so Apfelkuchenrezepte und so weiter. Oder eben für Super kriege ich immer ganz, ganz viele Komplimente, dass das so auch Klassiker werden bei Leuten zu Hause. Und ja, also all das ist auch immer mit dabei.
Gibt es auch negative Stimmen?
Ja, natürlich, gibt es immer. Ja. Also ich würde sagen, 95% sind wirklich sehr positiv, aber also. Ich habe jetzt letzte Woche auch eine E-Mail gekriegt, da hat sich jemand beschwert, hat gesagt, der Titel sei falsch, ich soll den ändern, weil das sei alles nicht einfach und vor allem überhaupt gar nicht machbar für jemanden, der nicht kochen kann. Und da habe ich gesagt, ja gut, das habe ich nie behauptet, dass es einfach ist für jemanden, der nicht kochen kann. Ich meine, da gibt es gar nichts, was einfach ist, oder?
Ja, das ist eine Kritik, so die auch die das liest man immer wieder bei Amazon, auch bei den dort, was auch immer verwundert, dass man die Zutaten nicht bekommen würde und dass es alles viel zu kompliziert ist. Das wundert mich auch immer, wo ich denke, du hast doch Internet, du schreibst gerade eine Kritik, also wenn es da wirklich was nicht geben sollte, bestell's doch.
Ne, genau. Und ich bin mir jetzt also wirklich auch sehr sicher, dass das von der Zutat her jetzt wirklich einfach ist.
Ja.
Also jetzt vor allem beim letzten Buch, ich habe mich sehr beschränkt. Ich habe auch geguckt, dass es wirklich nicht so viele Essigsorte gibt. Ich mache ganz viel, alles mit dem weißen Balsamico, das ist so easy, das hat man immer daheim und so weiter. Ich habe mich wirklich versucht, auch total zu beschränken. Mhm. Weil jetzt im Gegensatz zu meinen ersten Kochbüchern, die ich gemacht habe, da habe ich wirklich den Fehler begangen und habe unglaublich viele Zutaten verwendet. Also auch Zutaten, die eigentlich kein Mensch zu Hause hat. Aber natürlich, ich hatte sie zu Hause in der Restaurantküche, im Trockenlager, im Kühlhaus. Ich hatte alles und habe dann einfach so die Rezepte gemacht. Und erst später aber realisiert, dass normale Menschen das nicht zu Hause haben. Aber ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt und für mich ist es auch eine schöne Entwicklung.
Wobei auch die Gemüsekraft, wo ihr ja schon über 20 Zutaten hat, ne? Da kommt ja auch eine ganze Menge rein.
Ne? Klar, das sind dann auch so Sachen wie eben getrocknete Shiitake und so weiter. Aber es gibt ja auch so Sachen, da lohnt sich natürlich auch alles. Und die Sachen werden ja dann auch verwendet und verkocht. Und man muss sich ja nicht irgendwas anschaffen, das man dann jahrelang zu Hause stehen hat oder so. Genau.
Jetzt war Tanja vegetarisch war ja, das ist, wie lange ist das ja? Ich glaube 3 Jahre. Nee, jetzt sind wir 24, vier Jahre fast.
Drei Jahre.
Genau. Das war das meistverkaufte Sachbuch der Schweiz, habe ich mir sagen lassen. Steht ja überall, ja. Wie sieht es denn jetzt mit Einfach Tanja aus? Gibt es schon Rückmeldungen?
Ja, also es war von Oktober bis eigentlich Ende Januar auch immer auf Platz 1 von der Sachbuch-Bestsellerliste schweizweit. Ist jetzt irgendwie auf Platz 2. Zwischendurch war Tanja vegetarisch auch mal wieder so zwischen Platz 7 und 10. Also es ist sehr, sehr erfreulich. Und auch so diese einheimische Buchläden, die berichten mir wirklich von sensationellen Verkaufszahlen. Und es macht wirklich Freude, es macht Spaß.
Die beste Köchin der Schweiz mit dem meistverkauften Sachbuch der Schweiz, das und trotzdem noch mit beiden Beinen auf dem Boden, ne? Das ist gut ab. Aber das ist halt typisch Schweiz auch, ne? Ein Stück weit.
Was ist typisch?
Ja, das ist die Mentalität der Schweizer. Das ist so. Ja. Habe ich gerade gestern, als ich da war, habe ich das wieder gedacht. Die sind ein bisschen, das ist alles so ein bisschen gesetzt, ein bisschen ruhiger. Das ist so.
Das stimmt.
Und Sie sind jetzt auch seit einem Jahr wirklich Schweizerin, ne? Seit einem Jahr wirklich Schweizerin.
Ich bin seit einem Jahr wirklich Schweizerin, genau. Ja, ja, beides. Also beides, Schweizerin und Deutsche.
Gut. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an? Gut.
Fühlt sich gut an. Nee, ich finde. Doch. Nee, ich darf jetzt wählen, das finde ich toll. Und, ja. Nee.
Ich glaube, da, wo man verwurzelt ist und lebt, da sollte man auch wählen. Und,
genau, und so. Genau, ja. Das stimmt.
Perfekt. Gregor hat noch eine Fragenklassiker.
Ja, wir haben eine, also ich muss davor noch, wir haben eine klassische letzte Frage, aber davor muss ich noch wissen, wie kam es zur Fenchelblüte eigentlich?
Also als ich hier angefangen habe, vor über 15 Jahren, dann wollte ich ein schönes Logo, irgendwas Florales. Und ich dachte erst vielleicht ein Gemüse oder irgendwas Schönes. Und weil ich Fenchel über alles liebe, ich bin wirklich totaler Fenchel-Fan mit Fenchelkörnern und Fenchel, alles an Fenchel liebe ich. Und dann habe ich die Blüte entdeckt und ich fand irgendwie, die passt. Weil die ist sehr, sehr fein und filigran, also so, wenn man das vom Geschmack her von unserem Essen, es ist sehr, sehr subtil, sehr fein und dann aber doch hat so eine Stärke. Es hat ein bisschen was Majestätisches und was Fröhliches, weil so auch so ein bisschen Pusteblume-mäßig ist und so diese Kombination von dem hat mir immer sehr gut gefallen und ja, bis heute, ich liebe mein Logo, ich habe es mir eben auf den Arm tätowieren lassen, ich bin wirklich total glücklich mit meinem Logo.
Genau, das wollte ich noch sagen für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was redet der Typ da. Ja. Es ist das Logo vom Stucki auch, ne? Und es ist auch in dem Buch, kommt es immer wieder vor. Und ist gerade auch total modern, wenn es auch schon so alt ist. Eigentlich das Logo, es ist mit dieser feinen Zeichnung, es ist gerade super modern. Ja, sehr gut, sehr schön. Toll gestaltetes Buch, grafisch auch sehr schön. Sehr schön.
So. Ja, auch die Grafikerin, die Fenchelblüte für mich gestaltet hat vor 15 Jahren, sie macht auch das Buch. Sie macht auch die Grafik, die Illustrationen für das Buch. Und auch da, wir sind schon seit 20 Jahren wirklich sehr eng verbunden. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass das nachher alles so stimmig ist und schön.
Sehr gut. Jetzt unsere klassische letzte Frage. Es geht natürlich um einen Kochbuchtipp. Um ein Kochbuch von Ihnen, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Oder was Sie einfach als Tipp weitergeben wollen.
Aus dem Sie sich möglicherweise inspiriert haben.
Ja. Gibt es da was? Wenn nicht,
ist es. Ja, also es ist so, ich hatte jahrelang eine riesige Kochbuchsammlung, also wirklich unendlich viele Kochbücher und habe die jetzt eigentlich so fast alle verschenkt. Ich habe so eine ganz kleine Sammlung, auch alte Sachen vielleicht, die ich früher in der Lehre hatte. Und ich finde aber dieses Buch von Sami Nusrat, wirklich mit diesem Salz,
Hitze, Säure, Salz,
Hitze.
Und
genau.
Ja, vier sind es, Hitze, Säure, Salz und ich komme nicht drauf. Ja.
Fett.
Ja. Fett. Genau, das finde ich ein sehr, sehr schönes Buch.
Das ist ein tolles Buch, das stimmt.
Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch.
Das ist auch ein schöner Ansatz, neue Ansätze drin, das ist gut.
Genau. Sie ist eine tolle Frau und deshalb. Das wäre ein ganz guter Tipp.
Doku, glaube ich.
Genau, die ist auch sehr schön.
Super, das war's. Vielen Dank, Frau Granditz,
wunderbar.
Für das Interview, für Ihre Zeit.
Ja.
Sehr, sehr
jetzt
gerne.
Wir nur noch im Stucki buchen, ne?
Ja, genau.
Genau.
Vielen Dank.
Wunderbar.
Herzlichen Dank. Liebe Grüße an Nidal auch. Die hat uns
sag ich ganz, sehr gern.
Ja, die hat uns toll geholfen. Vielen Dank für alles.
Dankeschön. Das. Tschüss.
Ich fand, das war sehr schön heute bei dir.
Ja. Gut.
War gestern Abend schön. Bis auf die Panna Cotta war doch alles gut.
Ja, und es geht ums Miteinander, nicht um.
Darum geht's.
Kulinarische Perfektion.
So, da kommt jetzt hier Wawa Sabi. Ne?
Ja. So. Wabi Sabi.
Wabi Sabi.
Ja.
Lasse das Wesentliche drin und.
Beschränke alles auf das Wesentliche, aber entferne nicht die Poesie.
So.
So. In diesem Sinne.
Jetzt haben wir noch ein paar Chimes, ne, die dann so kommen.
Ja, genau. Damit Monika, bitte Chimes jetzt.
Chimes jetzt. So, damit entlassen wir euch aus dieser wirklich bezaubernden Folge.
Genau. Die Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes unter kochbuchcheck.de. Da gibt es auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. Wir freuen uns auf die Nachrichten von euch dort. Sagen tschüss, tschö. Und adieu.
Ja, schön mit Ö.
Ja, und immer lecker bleiben.
So
bis zum nächsten Mal.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, nimmst du jetzt mal Dr. Ibuprofen zu dir?
Ne? Ja, vielleicht.
Vielleicht. Oder nochmal so eine Panna Cotta.
Ja, oder?
Die hat dir ja gestoßen. Reste.
Was sollen wir nochmal probieren? Ja, wir probieren die nochmal.
Nein, doch, die lasse ich dir. Nein, ich möchte, dass du das selber hast.